Vielen Dank. Wenn ich das heute früh schon gehabt hätte, was Sie gerade gemacht hätten, hätte ich gar keine Predigt halten brauchen. Ich war nämlich auf dem Land in der Fränkischen Schweiz und habe zwei Gottesdienste zu halten gehabt. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, das von der Kanzel hätte sich sehr gut gemacht. Aber hätten Sie mir es halt gesagt vorher. Vielen Dank, das war klasse. Ich hoffe, ich kann mir das merken, sonst rufe ich an. Das muss ich irgendwann einmal einsetzen. Ich möchte Sie herzlich auch begrüßen. Wir haben am Eingang vorhin festgestellt miteinander, dass ich schon ganz lange nicht mehr hier gewesen sein muss, weil ich den ganzen Eingangsbereich, diesen schönen, diese Umgestaltung noch nicht gesehen habe. Denn so blind kann ich ja hier nicht reingetappt sein, dass ich das nicht gemerkt habe. Also war das schon ziemlich lang, wenn das schon 3 Jahre her ist. Darum freue ich mich jetzt besonders, dass ich mal wieder hier sein darf. In Stein bin ich schon immer wieder mal, weil ich ja ab und zu auch einen Gottesdienst vertreten darf beim Pfarrer Wittenberg. Jetzt grüße ich auch noch gleich von meiner Frau, die ist ja eigentlich immer dabei. Und wir haben eigentlich heute früh und heute Abend, haben wir gesagt, das erste Mal in Menschen gedenken, dass wir nicht gemeinsam im Gottesdienst sind. Das war in Stein immer so, also immer so. Und wir hängen immer so zusammen wie die siamesischen Zwillinge. Wie das so in einer guten alten Ehe halt irgendwie so funktioniert. Wer so lang verheiratet ist, der weiß das. Und die Jungen, die werden es hoffentlich erfahren. Aber sie war sehr krank, 2 Mal schon heuer und letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und jetzt waren wir noch auf Reha, zur Kur, hat man früher gesagt. Und sie ist immer noch nicht so richtig stabil und anfällig. Sie hat ein Lungenproblem, wo sie immer jeden Keim auffängt, der durch die Luft fliegt. Und da habe ich gesagt, also es ist besser, du schonst dich noch so ein bisschen, dass nicht gleich wieder was passiert. Aber ich soll sie natürlich sehr herzlich grüßen von ihr. Wir sind jetzt seit 8 Jahren weg aus Stein, leider, sage ich immer noch, sagen wir immer noch, und freuen uns, wenn wir wenigstens punktuell einmal wieder hier sein können. Wen sonst noch was interessiert von uns, der kann mich ja später am Ausgang dann noch fragen, wie viele Enkel wir inzwischen haben und lauter so Geschichten. Aber da hat sich nicht mehr allzu viel bewegt in der letzten Zeit. Wir sind jetzt in den reiferen Jahren, wo diese Phase auch schon abgeschlossen ist, denke ich. Die Geschichte, die der Herr Ott jetzt so toll hier gebracht hat, die habe ich ja vorher gesagt, die hätte ich gern auch als Predigt. Wie gesagt, weil ich heute früh die schon 2 Mal traktiert habe und ich mache das immer gern, dass ich während eines Tages nicht dann ständig umschalten muss. Außerdem wird es einem selber dann immer auch noch ein bisschen deutlicher. Das ist die Geschichte, die kennen Sie ja alle wahrscheinlich oder haben Sie bisher alle schon gekannt. Früher hieß es die Heilung des Gichtbrüchigen. Gicht sagt man heute nicht mehr, das klingt zu alt und so. Heute sagt man die Heilung des Gelähmten. Das klingt viel besser, denke ich. So steht es auch als Überschrift in der Lutherbibel drin. Und jetzt möchte ich natürlich nicht die Geschichte so predigen, wie es meistens immer passiert ist, dass ich mich hauptsächlich mit diesem Wunder beschäftige. Das, denke ich, ist eigentlich schon klar, worum es da geht. Jesus heilt einen Menschen und ich stelle mich jetzt nicht hierher und stelle dieses Wunder in Frage, wie das heute so Mode geworden ist. Nicht notwendig. Jesus hat Menschen geheilt, das wissen wir, das ist glaubwürdig bezeugt. Und er hat es nicht nur damals getan, sondern als der Auferstandene macht er das seither immer wieder. In anderen Erdteilen etwas häufiger als bei uns kritischen Deutschen. Da kann er nicht so eingreifen wahrscheinlich, weil wir da von vornherein immer zu kritisch sind, denke ich. Ich möchte mich mit dem Wunder jetzt, ich setze es voraus, nicht, dass da also Missverständnisse sind, aber ich möchte mal die Menschen betrachten. Das ist mir irgendwann heuer mal so aufgefallen, denke, Mensch, da musst du mal was drüber machen. Die Menschen, die in dieser Geschichte hier vorkommen, das ist ja eine ganze Reihe verschiedener Menschen. Es gibt eine Menge, die da rumsteht, 2x20, haben Sie gesagt. Vielleicht waren es mehr, ich weiß es nicht, oder weniger, keine Ahnung. Es gibt Freunde, es gibt diesen Gelähmten, es gibt die Schriftgelehrten und es gibt Jesus selbst. Also so eine richtig schöne Gemengelage, die sich um Jesus herum da so bildet. Und ich habe heute früh im Gottesdienst so angefangen und dann waren auch ein paar nachdenkliche Mienen dabei, dass ich sagte, warum sind Sie eigentlich heute zum Gottesdienst gekommen? Könnte ich jetzt auch fragen, warum kommt er eigentlich zur Stunde heute Abend? Da gibt's ja alle möglichen Motive, weil ich dringend hin muss, weil ich was brauche. Ich habe ein Problem, ich habe Not, ich erwarte mir Hilfe. Oder auch, weil ich schon immer dahin gehe. Das ist auch so eine Kirchenantwort. Ne? Mein Großvater hat mich schon mitgeschleppt als Kind und jetzt bin ich halt immer noch da und habe vergessen, da daheim zu bleiben, irgend sowas. Aber die Zeitgenossen, die werden ja wesentlich weniger heutzutage. Oder ich komme so ab und zu, damit ich sagen kann, ich gehe regelmäßig in die Kirche oder in die Gemeinschaftsstunde, nämlich zweimal im Jahr, an Weihnachten, an meinem Geburtstag oder so ähnlich. Oder auch, ich komme, weil es mir einfach wichtig ist, weil ich dazugehöre, auch weil ich die Gemeinschaft suche. Und diese Typen, die waren da sicher auch alle dabei. Und das waren nicht bloß Neugierige, das waren sicher auch Leute, die sich was erhofft haben. Das waren Menschen, die gesagt haben, der Jesus predigt von Gott, muss ich hören. Das war der Hilfsbedürftige. Sie haben es ja gesagt, der sicher eine ganz konkrete Erwartung gehabt hat. Und es waren die Freunde, wo man jetzt nicht recht weiß, oh, das hört man das so? Das war nur heute früh. Dankeschön. Werde ich genießen gleich. Das waren die Freunde. Danke. Und die, ob die geglaubt haben oder nicht, das wissen wir eigentlich gar nicht. In dem Moment zunächst, das stellt sich dann erst später raus. So, warum waren die da? Ich wollte es so sagen, weil ja das zeigt, wie immer dann, wenn Jesus auftritt, im Mittelpunkt steht, verkündigt wird, automatisch die Menschen sich um ihn herum sortieren. Jedes Mal, wenn ihr hier zusammenkommt am Sonntagabend, sortiert ihr euch als Gemeinschaft. Jedes Mal, wenn in der Martin-Luther-Kirche die Leute zusammenkommen zum Gottesdienst, sortieren sie sich als Gemeinschaft. Da sind eine ganz nah dran, andere ganz weit weg. Und interessant ist, was sich jetzt unter diesen Menschen hier so abspielt. Und diese 4 Punkte habe ich mir rausgesucht, die wollte ich einmal so herannehmen. Und am wichtigsten sind mir als erstes die 4, die ihren Freund zu Jesus bringen. Menschen bringen einen Menschen zu Jesus. Wenn man das ein bisschen abklopft, dann wird sehr deutlich, diese Freunde wissen, dass sie ihrem Freund, ihrem Gelähmten nicht helfen können. Da sind sie sich klar drüber. Das haben sie vielleicht auch schon probiert und es ist nichts geworden. Aber sie wissen auch, wir wollen alles versuchen, um ihm doch zu helfen. Und da ist Jesus und dem geht dieser Ruf voraus, dass er heilt. Wir bringen unseren Freund dorthin. Also, auch für heutzutage wichtig, nicht wir tun alles. Das ist ja so ein Trend immer, so Aktionismus pur, gerade in der Kirche auch. Sondern der Dienst des Christen, des glaubenden Menschen ist der Zubringerdienst. Ich tue das, was nötig ist, damit ein anderer Mensch zu Jesus kommt. Zubringerdienst. Wir können es nicht schaffen. Wir haben auch in der Kirche immer so Töne drin, als hängt es jetzt wirklich an uns, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen. Wir haben gerade draußen über so manche Phänomene in der Kirche diskutiert. Es gibt so eine neue Denkschrift über Familie und Ehe, Orientierungsschrift. Da kommen dann in der Diskussion jetzt so Sätze, wir müssen heute die Bibel neu verstehen. Wir müssen die Ehe neu definieren. Und so weiter. Muss ich nicht fortsetzen. Wo ich sage, wer sind wir denn, dass wir die Bibel neu definieren und verstehen? Eigentlich gibt es umgekehrt einen Schuh. Die Bibel hat mich zu definieren. Die hat mir zu sagen, wie ich drauf bin, was mir fehlt und wo es mir gut geht. Wir überheben uns darüber. Die ganze Kirche schwingt damit ein und es belastet mich unglaublich, dass sie sagt, wir haben eine Gesellschaft, die ist so und so, das gibt es in vielen Bereichen jetzt, an der müssen wir uns orientieren und also müssen wir die Bibel, die Heilige Schrift, so lang kneten und drehen und formen, bis sie dazu passt. Die Zeitgeistkirche entwickelt sich zurzeit. Und offensichtlich ist es an der Basis noch nicht so ganz angekommen, sonst wäre die Aufregung viel größer, vermutlich. Es gibt schlimme Signale, eigentlich. Die Freunde machen das deutlich. Ich kann als der ein kleines Grundvertrauen zu Jesus hat, nur das tun, dass ich meinen Freund zu ihm bringe. Geistlich ausgedrückt heißt sowas zum Beispiel Fürbitte. Oder auch die praktische Tätigkeit in der Diakonie, soweit sie eine Diakonie ist, die sich noch am Wort Gottes orientiert. Das ist auch nicht überall der Fall. Es ist eher mehr eine Sozialarbeit. Die tun alles, die machen alles. Sie setzen ihre Fantasie ein, ihren Mut, ihre Frechheit, das Dach aufzugraben da oben. Damals gab es noch keine Versicherung diesbezüglich. Das wird einen Zoff gegeben haben mit dem Eigentümer. Aber sie machen es trotzdem. Ihr Freund ist ihnen wichtig, dass der eben vor Jesus hinkommt. Sie fallen dabei auf, sie werden unpopulär, sie ecken an, aber nicht um ihrer selbst willen. Wir wollen jetzt einmal auffallen, das ist ja heute auch so, ich muss vorn dran stehen, ich muss eine Rolle spielen. Sondern sie tun das eher unbewusst, weil ihr Freund vor Jesus hin muss. Und dann sagt Jesus, dann heißt es von ihm, als Jesus, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Ihren Glauben sah. Das heißt nicht, als Jesus zum Beispiel seinen Glauben sah, von dem Gichtbrüchigen, von dem Gelähmten. Da erfahren wir gar nicht, ob der glaubt oder nicht glaubt, das wissen wir überhaupt nicht. Als Jesus ihren Glauben sah, also das, was die tun, das erhöht Jesus sozusagen zum Glauben. Er sagt es zu ihnen. Das, was ihr tut, zeugt, sagen wir lieber, von Vertrauen zu mir, sagt er. Und Glaube an Jesus heißt Vertrauen zu Jesus. Das ist nicht so eine Ideologie, sondern ist eine Lebensbeziehung, eine lebendige. Und das ist ein Zeugendienst, den jeder tun kann, habe ich mir hergeschrieben. Wir reden ja heute oft von allen möglichen Qualifikationen und vergessen dabei, dass jeder Christ zu solchem Zeugendienst nicht nur begabt, sondern auch beauftragt ist. Das kann auch jeder mit den Gaben, die ihm gegeben sind. Ich kann meine Fantasie, meine Kraft, mein Geld, meine Freude, alles einsetzen, um einen anderen Menschen näher zu Jesus zu bringen. Oder ganz hin. Und das ist unser Auftrag. Nichts anderes. Wir haben nicht den Auftrag, Events zu veranstalten. Die sind manchmal auch ganz schön. Oder groß Halligalli zu veranstalten. Und ich meine, ich lebe in Nürnberg. Die Kirche macht ständig irgendwas, was auffällt. Wie viel geistliches Wachstum dabei passiert, ist eher unklar und undeutlich. Leider. Christen sind Menschen, die andere zu Jesus bringen. Nicht in eine Institution hinein oder an sich selber binden oder sonst irgendwas. Menschen, die andere zu Jesus bringen. Und so wächst Gemeinde, indem einer den anderen, Sie haben es ja vielleicht in Ihrem eigenen Leben genauso erlebt. Und ich auch. Dass ein Mensch mich dorthin gebracht hat, wo ich von Jesus gehört habe und nicht mehr wegkam. Und interessanterweise, ähnlich wie in der Geschichte, ist der Mensch, der mich dorthin gebracht hat, dass ich glauben durfte, früher, nach der Konfirmation war das, der ist verschwunden, wenig später. Den habe ich nie mehr getroffen. Ich weiß nicht, wo der ist, ob es ihn überhaupt noch gibt. Aber er hat mich dorthin geschleppt, damals in den CVJM, wo ich Jesus begegnet bin und er mir. Und ich würde dem heute es noch gern erzählen, wenn ich bloß wüsste, ob es noch gibt. Aber das habe ich noch nicht herausgefunden. So, und was sagt jetzt Jesus? Jetzt ist er endlich da herabgelassen und liegt vor den Füßen vor Jesus. Die anderen haben schon gegrummelt. Wieso drängt er sich vor vermutlich? Und wir wollen auch was sehen und. Und Jesus nimmt ihn ins Visier, wie er das mit jedem Menschen macht, der ihm gebracht wird. Und er sagt, Sie haben es ja schon angedeutet, Herr Ort, er sagt, der hat gelähmt, der liegt jetzt wahrscheinlich da und hofft und wartet und sagt, jetzt werde ich gesund, jetzt kann ich laufen. Endlich. Oder auch nicht. Aber jedenfalls eine Hoffnung hat er, sonst wäre er ja gar nicht mit da. Und Jesus sagt zu ihm, also hopp, stell dich nicht so an, steh auf. Irgend sowas. Oder glaub nur fest an dich selbst. Dann wächst dir neue Kraft zu. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das wollte er vermutlich nicht hören. Heutige Menschen würden dazu ja noch sagen, wie kann man denn so einem, der schon so gestraft ist, auch noch Sünden aufdichten? Das ist unverschämt. Der Mensch ist doch sowieso schon schlecht dran. Jetzt soll er auch noch Sünder sein. Unsere Gesellschaft hat die Sünde abgeschafft. Das ist praktisch, da muss man auch nicht mehr drüber reden. Aber es gibt sie ja. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und macht mit diesem einen Satz unglaublich viel klar. Für alle, die da rumstehen. Und das ist für mich der Kern dieser Geschichte. Darauf kommt's an. Er sagt damit über deine Heilung, eventuell, die du jetzt ja vermutest oder erhoffst, da reden wir später. Jetzt reden wir über dich als ganzen Kerl. Dir sind deine Sünden vergeben. Was du brauchst, ist Vergebung deiner Schuld, Umkehr, damit du ins Reich Gottes hineinpasst. Und da sind wir an der nächsten heißen Diskussion heute wir sind jetzt inzwischen auch älter und gehören zu der Generation, die die Hälfte ihrer Zeit mit ihrer Gesundheit beschäftigt ist und die andere Hälfte geht sie zum Doktor oder zu vielen Doktors, weil das ja so notwendig ist und so wichtig. Und da sind wir beschäftigt. Und die ganze Gesellschaft redet über die Gesundheit. Gesundheitsreform, Krankheitskosten etc. pp. Und auch über alle Leiden, die es gibt. Und jeden Tag steht von einer neuen Krankheit in der Zeitung. Die muss man dann haben natürlich, sonst ist man ja auch wieder nicht in. Sie wissen ja, was ich meine. Es ist eine ziemlich fürchterliche Diskussion insgesamt. Und meine Frau wäre heuer fast dran gestorben an dieser Diskussion, weil die nicht wussten, was sie machen sollten, in Klammern gesagt. Aber voraus geht immer noch das andere und das verdrängt die Gesellschaft total und leider die Kirche mit. Bevor überhaupt deine Gesundheit, dein Status zur Debatte steht, musst du heil werden. Und jetzt können wir für die Gesundheit auch noch manches, da könnte auch einer sein, der nicht krank ist, sondern der bloß defekt ist, psychisch defekt ist, der sich allein fühlt, machen wir es bis heute, dessen Beziehungen kaputt sind, der arbeitslos ist, der keine Freunde mehr hat und so weiter. Kann jeder so sein Beispiel einsetzen. Der könnte auch da sein. Und zu jedem und allem würde Jesus sagen, halt Freund, Freundin, zuerst, dir sind deine Sünden vergeben. Um deutlich zu machen, bevor du über deine Gesundheit und über deine Ehe und über deine Beziehungen und über deinen Arbeitsplatz und über sonst noch was sprichst, reden wir mal darüber, wie es dir vor Gott geht, wie deine Beziehung zu Gott ist. Bei Krankheit und Gesundheit, und es wird völlig ausgeblendet heute und leider auch von vielen Christen inzwischen, habe ich den Eindruck, da geht es eben nur um den guten Doktor und das gute Medikament. Das aber, wir waren in Bad Wörishofen zur Reha, da ist der Dr. Kneip, Pfarrer Kneip als Doktor gewesen und da gibt es die Kneipkur, da haben wir auch eine mitgemacht und noch manches andere. Und dieser Pfarrer Kneip vor 100 Jahren ungefähr, der hat am Ende seines Lebens, der hat ja diese Wasserkur erfunden und auch praktiziert und der hat am Ende seines Lebens gesagt, ich nehme jetzt nur noch Leute an zu dieser Wasserkur, die mit Gott in Ordnung sind, die heil sind, denen kann ich auch körperlich helfen. Ungefähr das, was hier steht. Ich sage, bei anderen, die im Unfrieden mit Gott sind, die, deren Glaube nicht stimmt, wo das alles drunter und drüber geht, die ein seelisches Chaos mit sich tragen, muss ich keine Wasserkur machen. Die müssen erst, da muss ich erst als Seelsorger handeln, an denen vielleicht, dass ich denen helfen kann. Das Thema, das ist ja unser Hauptthema in der Gesellschaft, habe ich gesagt, und die Werbung, alle Medien machen sehr deutlich, du musst gesund sein, du musst jung bleiben, müsste unbedingt. Anti-Aging, möglichst jetzt schon anfangen, oder? Damit es nicht schief geht irgendwann am Schluss. Keine Falten kriegen, nix. Fit bleiben, schön bleiben, dynamisch, was diese dämliche Gesellschaft alles von uns erwartet. Lauter Quatsch, der die Konsumindustrie ankurbelt, aber die Beziehung zu Gott in keinster Weise befördert. Oder? So ist es doch. Was sollen wir alles machen? Brauche ich ja bloß die Werbung anschauen. Was soll ich alles kaufen? Welchen Quatsch soll ich mir aneignen? Aber dass der Mensch heil werden muss. Und es gibt, vielleicht ist das Problem, dass es den Glauben zum Nulltarif gibt. Vielleicht müssen wir viel dafür verlangen. Pro Bekehrung 1500 Euro. Auffrischung nach einem Jahr 1000 Euro. Vielleicht wäre es dann interessanter. Ich weiß es nicht. Manchmal wird man so zynisch. Thema Gesundheit, Anti-Aging und alle rotieren um ihre Gesundheit herum und dann werden sie depressiv und die ganze Nation ruft, wir haben zu wenig Psychotherapeuten, wir haben zu wenig Psychologen, wir haben zu wenig papapapapap, wir haben alles von allem nichts und zahlen wollen wir es natürlich sowieso nicht. Wir Christen wissen, wie man mit den Problemen umgeht und ich denke, liebe Gemeinde, ich will euch ermuntern und ermutigen, das auch weiterzusagen. Unser Zeugendienst ist heutzutage so wichtig wie selten zuvor. Wir leben in einer inzwischen gottlosen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das in Stein anders ist. Ich empfinde es in Nürnberg so. Die will von all diesen Regeln nichts mehr wissen. Und unser Zeugendienst muss in die Richtung gehen. Gott möchte dich heil machen. Und da gehört auch das von vorhin an. Vergebung, Umkehr, Schuld, all das, was heute nicht mehr gehört werden möchte, weil es nicht in ist, weil es den Menschen belastet vielleicht. Darf ich einen Menschen nicht belasten, indem er sagt, du hast was falsch gemacht. Ein Aufbauen. Darum haben wir in der Kirche diese unsägliche Wohlfühlverkündigung. Gott hat uns alle lieb. Wir dürfen machen, was wir wollen. Gott hat uns immer lieb. Ist immer der gute Hirte. Sie merken, ich werde ein wenig böse, weil mich das so nervt, wenn man diesen großen Gott so veralbert. Und wenn man den auferstandenen Jesus, den Herrn, so herunterzieht zu so einem Wohlfühlkasperle, was man auf dem Arm trägt. Das ist er nicht. Der will uns wirklich helfen. Aber dazu muss ich ihm auch begegnen, wollen und können. Und wenn ich heil geworden bin, ich setze das einmal bei vielen voraus, wenn das Heil Gottes in mein Leben hineingekommen ist und wirkt, dann kann ich schwach sein. Dann kann ich sogar krank sein. Dann kann ich neu anfangen. Dann muss ich den Mut nicht verlieren. Dann kann ich auch verzichten. Dann kann ich Opfer bringen. Dann geht das alles, was den modernen Zeitgenossen so unsäglich schwer fällt. Es gibt ja schon Politiker, die uns aufrufen, dass wir doch nicht mehr so sehr neidisch sind und nicht mehr so sehr gierig sind. Und wenn der Mensch nicht neu wird, sind diese Appelle in den Wind geschossen. Und ich hoffe inständig, jetzt brauchen wir nicht mehr hoffen, jetzt ist erledigt, dass bei dieser heutigen Wahl ein paar Politiker rankommen, die noch von ihrem christlichen Glauben her argumentieren und handeln und hoffentlich entscheiden. Inständig. Sie sind schwer zu erkennen. Aber das war eigentlich das Anliegen vorher. Der Gichtmensch merkt, jetzt geht in meinem Leben was ganz anderes los. Ich will gesund werden, jawohl, ich wollte gesund werden, will es immer noch, aber jetzt stehe ich vor Jesus und der will mich heil machen. Dir sind deine Sünden vergeben. Da bricht eine ganz neue Dimension ein in sein Leben. Und es bewährt sich ja auch, wenn wir dann gleich feststellen. Die Umkehr erlebt er, die wird ihm zugesprochen. Und er merkt, meine Gesundheit war nicht das ganze Thema. Und andere merken, mein Aufwand für die Arbeit und alles andere war nicht das ganze Thema. Wie viel Zeit, das so in Klammern gesagt, vertun wir mit, ich will nicht sagen sinnlos, aber nicht notwendigen Betätigungen. Wie viele Stunden sitzt der Mensch vorm Fernseher? Da gibt es ja schöne Statistiken. Jetzt sagen sie nicht, ich nicht, aber die anderen dann doch. Wie viele Stunden verbringen wir vorm Internet? Wie viel Zeit verbringen wir mit dieser Erfindung, die man Smartphone nennt? Viel Zeit. Und wir klicken da drauf rum und merken nicht mehr, dass neben uns Menschen sind. Wie soll Gott in diese Situationen hineinsprechen? Heil werden heißt auch unabhängig werden von dem, was diese Gesellschaft mir ständig aufoktroyieren will und aufoktroyiert. Und junge Menschen, wir leben mitten unter vielen jungen Menschen von den Schulen her, die sind da besonders gefährdet. Das ist zu beobachten. Vor Jahren, wie wir eingezogen sind in Nürnberg, wir leben zwischen zwei Schulen, Haupt- und Berufsschule, da hat man mittags um eins immer genau gehört, wenn die Schule Schluss war, weil da sind immer so schnatternde kleine Gruppen vorbeigelaufen. Wir wohnen im ersten Stock. Das hat man sehr deutlich gehört. Heute schnattert kein Mensch mehr. Aber die Gruppen laufen immer noch vorbei. Aber jeder von dieser Gruppe hat sein Smartphone in der Hand und unterhält sich mit dem. Nicht mit denen, die mit ihm laufen. Das ist hochinteressant. Merkt ihr, liebe Gemeinde, können wir jetzt 1000 Beispiele machen. Wir müssen als Christen unglaublich aufmerksam sein, wach sein, dass wir nicht einfach so fast kritiklos, gewohnheitsmäßig oder weil es alle machen, in diese ganzen Entwicklungen so hineinschlittern und am Schluss sind wir total unheile Menschen. Das kommt nämlich dann dabei raus. Wenn kein Platz mehr da ist, das Heil Gottes überhaupt zu leben, dann sind wir unheil geworden. Und dann wird der Mann geheilt. Und dann sagt Jesus, wie die Pharisäer vollkommen zurecht sagen, wie kommt der jetzt dazu, sich zu Gott als Gott aufzuschwingen? Nur Gott allein vergibt die Sünden. Die haben das ganz scharf erkannt. Vollkommen richtig. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder er ist Gott, dann kann er Sünden vergeben, oder er ist Gott nicht. Und sie haben sich für Letzteres entschieden. Hier zeichnet sich der Weg zum Kreuz ab, letzten Endes. Und da sagt Jesus, wie er das mitkriegt, jetzt bitte, damit ihr das glauben könnt, dass der Mensch heil wird, mache ich den jetzt auch noch gesund. Und er sagt zu dem, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Also das war natürlich diese Pritsche, Kasso, heutiges Doppelbett, ne? Da braucht man einen LKW dafür. Das war bloß die kleine Trage, die die da so hatten. So ist Gott, hat er erlebt. Jetzt handelt er auch noch an mir. Das Heilwerden ist die Voraussetzung für das Geheiltwerden. Nach dem Heilwerden kommt alles andere. Denn es ist ja so, dieses Wunder, was dieser Mensch, dieser Gelähmte da jetzt gerade erlebt hat, das hält genau so lange, wenn überhaupt, bis er stirbt. Dann hat er von seiner Heilung als Gelähmter nichts mehr. Dann ist er tot. Und das, denke ich, ist dieser nächste Punkt. Das Wunder ist zeitbedingt. Wenn Jesus heute an mir ein Wunder tut für diese Welt und in dieser Welt, dann ist es so lange wichtig, solange ich lebe. Das Heil, was ihm vorher zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben, das endet nicht mit dem Tod, sondern es öffnet überhaupt erst die Tür durch den Tod hindurch in die Ewigkeit. Also, was ist wichtiger? Hauptsache, Herr Pfarrer, die Gesundheit. Das ist mir immer noch so im Ohr von den Hausbesuchen. Und ich habe oft drauf gesagt, stimmt nicht, Edge, verkehrt. Hauptsache, du bist mit Gott in Ordnung. Und dann kommt die Gesundheit. Sage ich auch, wenn Kranke hier sind, ganz bewusst. Die Krankheit müssen wir ernst nehmen. Aber ein in Gott heiler Mensch wird mit der Krankheit anders umgehen. Ich zitiere mal diesen Manfred Lütz, das ist ein katholischer Psychiater und Psychologe, der sich mit diesen Dingen gut auseinandersetzt. Der hat geschrieben, die Leute glauben heute nicht mehr an Gott, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für Gott getan hat, er ist katholisch, Wallfahrten, Fasten etc., das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben nur noch vorbeugend und sterben gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Er hat es auf den Punkt gebracht. Ne? Auch wenn deine Lebenserwartung 105 Jahre ist, du stirbst. Und dann ist wichtig, wo du hingehst. Und es ist völlig unerheblich, ob du einbeinig oder zweibeinig ins Reich Gottes kommst. Hauptsache, du kommst hinein, die Person. Und drum ist alles Reden über Gesundheit sehr vorläufig. Unser Problem, habe ich mir hergeschrieben, sind nicht unsere Gichtanfälle, sondern unsere kaputte Gottesbeziehung. Und das, liebe Gemeinde, denke ich, ist wieder so ein Hinweis auf unseren Zeugendienst. Wir treffen doch dauernd jeden Tag Menschen, die sich beklagen über vieles, auch über die Gesundheit, aber auch andere Dinge. Die kaputten Beziehungen sind auch so wichtig. Da hinein zu sagen, bist du mit Gott in Ordnung? Das kann man auch anders formulieren, je nachdem, wer das ist. Aber vom Inhalt her, vom Gehalt her muss das kommen. Ist dein Leben in Ordnung? Kennst du die Vergebung? Kennst du den Neuanfang in Gott und Jesus? Gleich. Jetzt kommt der Schluss und ich bin auch gleich fertig. Jetzt kommt der nächste spannende Punkt, da können Sie mal daheim noch drüber nachdenken oder unterwegs. Nämlich, jetzt kriegt er ja gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und ich habe mir immer überlegt, ich habe da lang so ein bisschen rumfabuliert, was wäre jetzt, oder was ist jetzt mit dem Mann? Jetzt sieht er Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh. Stehe ich jetzt auf? Probiere ich das? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann geht es mir ja schlechter wie vorher. Bin ich enttäuscht. Und schaffe es nie mehr vielleicht. Oder probiere ich es doch? Also das geht vermutlich momentan so blitzartig alles in ihm vor. Was wäre, wenn er nicht aufsteht? Er hätte kein Wunder erlebt. Er wäre nicht gesund. Er würde liegen bleiben auf seiner Pritsche. Und ich denke, das ist auch wieder so ein Hinweis für uns Christen, wenn er, der Herr, zu uns sagt, steh auf und geh, nimm dein Bett, ist vielleicht heute wegen unpraktisch, aber machen wir mal beim Gehen. Steh auf und geh hin, beweg dich, geh zu den Menschen, leb deinen Glauben, bezeug deinen Glauben, unabhängig vom Alter, von Gesundheit, von allem, aber du kannst es. Dann muss ich auch aufstehen. Vielleicht gibt es ja auch einfach zu viele Christen, die in ihrem Sessel sitzen bleiben. Und wenn ich im Sessel sitzen bleibe oder auf der Pritsche liegen bleibe, dann werde ich nie merken, was Gott durch mich alles tun wollte. Das berüchtigte stille Kämmerlein. Und ich habe immer bei den Hausbesuchen mich gewundert, bei welchen Menschen ich die Bibel und die Losungen plötzlich gesehen habe, die ich nie draußen gesehen habe. Das, denke ich, ist eine Not unter vielen Christen. Und die sagen es einem ja auch, mein Glaube ist meine Privatsache, wo steht das denn geschrieben? Mein Glaube geht niemandem was an. Darum erzähle ich auch nicht. Darum weiß im Haus auch niemand, dass ich Christ bin. Und so. Einmal habe ich in Stein gesagt, ich weiß schon, warum ihr kleine Gesangbücher kauft, weil er die besser in die Handtasche hineinbringt. Dann merkt man nicht, dass er in die Kirche geht. Da bin ich aber hinterher ganz bös gebeutelt worden dafür. Das war nicht gut. Aber das ist ein Stück der Wahrheit ist schon drin, denke ich. Dass wir einfach offensiver unseren Glauben bezeugen müssen. Die Welt da draußen, die ist doch so offensiv. Die krallt uns doch, die ist doch aggressiv sogar. Mit Werbung, mit Medien, mit allem. Fällt über uns her und tut gar nicht lang rum. Ich will deine Seele, heißt es auf Deutsch immer. Da müssen wir dagegen halten. Wir sagen, mein Glaube ist was anderes. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß, wer der Herr der Welt ist. Ich weiß, wer hier die Dinge bestimmt und leitet und führt. Und ich weiß vor allem, wer mich bestimmt und wer mein Herr ist. Also der Gichtmensch, der steht auf. Gott sei Dank ist er aufgestanden. Sonst hätten wir vielleicht die ganze Geschichte gar nicht unter Umständen. Und geht und merkt, ach, ich kann wieder gehen. Und die anderen, unterschiedlich, die Lob preisen Gott oder gehen weg oder grummeln und murren. Das ist ganz wie heute auch. Wenn Gott handelt, gibt es immer unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es wird diesen Heilgewordenen nicht groß gestört haben. Der wusste, jetzt lebe ich in Zukunft. Jetzt kann ich nicht nur springen, sondern jetzt bin ich heil. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Trauen wir das uns noch sagen draußen? Ich bin ein neuer Mensch, bin ein anderer Mensch. Das klingt ja gleich überheblich. Aber wir sollten es tun. Menschen, die mit solchen Gesichtern heute in der U-Bahn rumfahren und in der Stadt rumlaufen, wie ich dann hinterher manchmal mit meiner Frau eine halbe Stunde diskutiere über diese Gesichter, die ich wieder gesehen habe. Traurig, kaputt, trostlos. Die brauchen diese Botschaft. Die brauchen kein Wohlfühlevangelium. Das wird nie klappen. Sondern die brauchen die Nachricht, Jesus liebt dich. Und zwar so sehr, dass er deine Schuld ernst nimmt und sie vergibt. Das ist unser Zeugnis. Amen.